Stell dir vor, Gott möchte dich besuchen. Gott kommt zu dir nach Hause. Keine Angst, du musst jetzt nicht stundenlang die Wohnung aufräumen, der weiß eh, wie es ausschaut bei dir. Er will dich einfach besuchen. Er schreibt dir eine Karte, du findest sie im Briefkasten. Hallo Liebe, hallo Lieber, ich möchte dich besuchen. Einfach so, Gott. Ich komme nächsten Sonntag um 15 Uhr. Samstag bist du auf dem Zeldersweg. Wie geht's dir bei diesen Gedanken? Würdest du dich auf diesen Besuch freuen? Oder hättest du Bedenken? Oder vielleicht sogar ein bisschen Angst? Und dann ist es soweit. Er steht an der Tür. Wie würde er dich begrüßen, wenn du die Tür aufmachst? Würde er dich herzlich umarmen, festdrücken oder einfach nur freundlich die Hand reichen? Komm rein, setz dich. Was würde Gott machen, wenn er zu dir in die Wohnung kommt? Würde er sich erstmal umschauen, aber er weiß ja eh, wie es ausschaut. Braucht er nicht. Also würde er sich hinsetzen. Wie würde er dich ansehen, wenn er dir dann so gegenüber sitzt? Blickt er dich ernst an? Oder traurig? Oder ärgerlich? Oder strahlt er dich an? Mit leuchtenden Augen, mit einem Lächeln, was du noch nie vorher gesehen hast, so herzlich? Was würde er mit dir besprechen? Was meinst du, würde Gott dir sagen, wenn er bei dir zu Hause am Tisch sitzt? Wie geht's dir mit diesem Szenario? Ist dir dieser Gedanke unangenehm? Oder wäre das für dich das Schönste, was du dir überhaupt vorstellen könntest, wenn Gott zu dir nach Hause kommt und mit dir von Angesicht zu Angesicht spricht? Oder hättest du gemischte Gefühle? Ich denke, das hängt ganz davon ab, wie du denkst, wie Gott dich sieht. Und jetzt verlassen wir dieses Szenario einmal und fragen, wie sieht mich eigentlich Gott? Was denkt Gott über mich? Ist Gott mit mir zufrieden? Ist er traurig? Ist er vielleicht sogar ärgerlich oder zornig? Oder freut sich Gott über mich? Ein Vater hat seinen Sohn einmal gefragt, Daniel, wenn du dir vorstellst, dass Jesus dich ansieht, was siehst du in seinen Augen? Nach einer kleinen Pause sagt der Junge, in seinen Augen sind Tränen, Papa. Wieso, Daniel? Wieder schweigen, diesmal länger, er blickt unter sich. Und dann sagt er, weil er traurig ist. Und warum ist er traurig? Was meinst du, warum könnte Jesus traurig sein? Ist Jesus traurig, weil ich nicht so lebe, wie er sich das denkt? Ist er traurig, weil ich bestimmte Sünden nicht in den Griff bekomme? Ist er traurig, weil ich ihm zu wenig vertraue? Wisst ihr, was der Junge gesagt hat? Mit Tränen in den Augen sagte er, weil ich mich fürchte. Ich glaube, der Junge hat was erkannt, was viele Christen noch erkennen müssen. Gott ist traurig, weil wir uns vor ihm fürchten. Ihr Väter und ihr Mütter, stellt euch das mal vor. Stellt euch vor, euer Kind hat Angst vor euch. Das ist doch viel, viel schlimmer, als wenn es schlechte Noten nach Hause bringt, wenn es schlechte Worte gebraucht und um sich schlägt. Wenn das eigene Kind Angst vom Vater oder vor der Mutter hat, das ist traurig. Und Gott ist unser vollkommener Vater. Er liebt seine Kinder. Gott hat das Kostbarste und Wertvollste gegeben, was man sich nur denken kann, nämlich seinen eigenen Sohn geopfert für uns. Eine größere Liebe gibt es nicht. Und dann erlebt dieser liebende Vater, dass seine Kinder Angst vor ihm haben. Der Vater im Himmel, dein Vater im Himmel ist traurig, wenn du Angst vor ihm hast. Denn wenn wir Angst vor ihm haben, dann stimmt was nicht mit unserer Beziehung zu ihm. Wenn wir uns vor Gott fürchten, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann haben wir seine Liebe noch nicht voll erfasst. Das schreibt Johannes in seinem Brief in Kapitel 4. Es gibt keine neue Offenbarung aus Kapitel 6, sondern das steht in Kapitel 4. Und da heißt es, die Liebe kennt keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihr Ziel gelangt. Furcht rechnet mit Strafe. Rechnest du manchmal damit, dass Gott dich bestraft? Jemand hat mal zu mir gesagt, ich rechne damit, dass Gott bei mir irgendwann mal gewaltig zuschlägt. Ich weiß, mein Leben ist nicht in Ordnung und ich kriege das nicht in den Griff. Und ich warte nur auf den Tag, wo Gott mal gewaltig draufschlägt. Vielleicht denkst du jetzt nicht so krass, aber vielleicht siehst du in den Widrigkeiten des Alltags so die kleinen erzieherischen Maßnahmen Gottes. Das Auto geht kaputt, ich hab's geahnt. Das kommt, weil ich, oder du wirst krank, das ist jetzt die Strafe dafür. Ich hab's vermutet. Es gibt so Tage, da läuft alles schief. Und dann schleicht dieser Gedanke hoch, das kommt jetzt von Gott, weil ich immer. Furcht rechnet mit Strafe. Und wer sich vor Gott fürchtet oder wer damit rechnet, dass Gott ihn straft, bei dem ist die Liebe noch nicht am Ziel. Aber es besteht Hoffnung, dass die Liebe noch ans Ziel kommt. Und deswegen auch dieser Text. Die Liebe kennt keine Furcht, sagt Johannes. Hast du Angst vor Gott? Hast du Angst, dass du Fehler machen könntest? Hast du Angst, dass du falsche Entscheidungen triffst und Gott am Ende sagt, was hast du denn da gemacht? Ich wollte es doch eigentlich ganz anders. Die Liebe kennt keine Furcht. Wer Angst hat, Fehler zu machen oder falsche Entscheidungen zu treffen, der hat Gottes Liebe noch nicht voll erfasst. Vollkommene Liebe vertreibt die Angst. Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 5, einen tollen Satz. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott hat seine Liebe in uns reingekippt, ausgegossen, reingeschüttet. Und das hat die Angst rausgespült. Und wenn die Liebe Gottes unser Herz so erfüllt, dann spült sie die Angst raus. Und diese Liebe kommt durch den Heiligen Geist in uns, sagt Paulus in Römer 8. Der Geist, den ihr empfangen habt oder der in euch hineingespült ist, der führt euch nicht in eine neue Sklaverei, dass ihr wieder Angst haben müsstet. Sagt Angst, das ist vorbei. Durch den Geist Gottes ist die Angst vertrieben, sondern wir rufen Abba, Papa, Vater voller Vertrauen, kindliches Vertrauen. Der Heilige Geist vertreibt die Angst. Und deswegen sagt Paulus ja auch immer, lasst euch erfüllen mit dem Geist, dass die Angst rausgespült wird. Lasst euch immer wieder vom Geist Gottes erfüllen, durchdringen, dass diese Angst rausgespült wird. Und wer Angst hat, der ist noch nicht ganz mit der Liebe Gottes erfüllt. Oder wie Johannes sagt, bei dem ist die Liebe noch nicht vollkommen. Da ist die Liebe Gottes noch nicht in alle Ecken des Herzens durchgedrungen. Da sitzen noch Reste von Angst, die rausgespült werden müssen. Wie geht es dir bei den Gedanken, dass du dich einmal vor Gott verantworten musst? Ja, auch wir Christen werden uns einmal vor Gott verantworten müssen. Da ist die Bibel ganz klar. Wie geht es dir bei diesen Gedanken? Hast du deshalb Angst, Fehler zu machen, weil Gott sagt, schau mal, da war falsch und das? Hast du deshalb Angst, falsche Entscheidungen zu treffen? Wenn du Angst hast bei der Vorstellung, dass du einmal vor Gott stehen wirst, wenn dir das Angst macht, dann hast du seine Liebe noch nicht erfasst. Denn Johannes schreibt, darin ist die Liebe bei uns. Moment. Da ist was verkehrt. Da müssen wir es jetzt so machen. Darin ist die Liebe bei uns ans Ziel gelangt. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus untrennbar eins ist mit dem Vater, so sind es auch wir schon in dieser Welt. Das ist also ein Kennzeichen dafür, dass die Liebe Gottes bei uns ihr Ziel erreicht hat. Dass wir am Tag des Gerichts zuversichtlich sind oder dass wir diesen Tag zuversichtlich entgegenschauen. Das ist das Ziel der Liebe Gottes, dass wir keine Angst mehr vor dem Gericht haben. Gott will nicht, dass wir Angst haben, dass wir diesem Tag des Gerichts mit einem mulmigen Gefühl entgegengehen. Wie kann das sein, dass wir diesem Tag zuversichtlich entgegengehen? Woher nehmen wir die Gewissheit, dass uns nichts Schlimmes passieren wird an diesem Tag, weil wir jetzt mit ihm verbunden sind. Als wir gläubig geworden sind, sind wir aufgenommen worden in die Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wurden also in die Dreieinigkeit aufgenommen. Und diese Dreieinigkeit ist eine Gemeinschaft der Liebe. Wenn es heißt, Gott ist Liebe, dann kennzeichnet das diese Dreieinigkeit. Das heißt, da ist untereinander Liebe. Das ist das Wesen dieser Dreieinigkeit. Wenn Gott alleine wäre, könnte er nicht lieben. Aber dieses Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese drei sind verbunden durch eine ganz tiefe Liebe. Der Vater liebt der Sohn liebt den Vater, sagt Jesus. Und als wir gläubig geworden sind, wurden wir aufgenommen in diese Liebesgemeinschaft. So beginnt Johannes seinen Brief. Er sagt, die Gemeinschaft, die uns verbindet, sagt er, die uns miteinander verbindet, ist zugleich die Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Das heißt, wir sind untrennbar mit der Dreieinigkeit verbunden, mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Und wenn Gott uns jetzt strafen würde, dann würde er sich ja selbst strafen, weil wir ja in ihm sind und er in uns drin ist. Daher können wir den Tag des Gerichtes voller Zuversicht entgegengehen. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott uns bestraft oder dass er uns Vorwürfe macht. Wir sind ein Teil von ihm. Er ist in uns und wir sind in ihm. Ich freue mich drauf, wenn Gott mich dann in seine Arme nimmt, weil dann kommt das zusammen, was schon lange zusammengehört. Wir sind jetzt schon mit ihm verbunden. Und wenn ich zuversichtlich sein kann, auf den Tag des Gerichts hin, dann kann ich auch heute zuversichtlich sein, wenn Gott zu mir nach Hause käme. Weil ich müsste keine Angst haben. Ich könnte mich freuen. Ich könnte mich riesig freuen. Er würde mich herzlich an sich drücken. Er würde mich freudig strahlend ansehen. Ich glaube, Gott freut sich über mich. Das kann ich aus tiefster Überzeugung sagen. Nicht, weil ich ein toller Christ bin. Nicht, weil ich nichts Schlechtes mehr mache. Sondern gerade wegen. Da ist vieles, was nicht in Ordnung ist. Und trotzdem freut sich Gott über mich. Warum? Weil er mich lieb hat. Wenn Gott mich besuchen würde, dann würde er mir sagen, wie toll er mich liebt. Wie komme ich dazu, so etwas zu sagen? Ich halte mich an das, was Johannes in seinem Brief schreibt. Oben, man kann es hoffentlich lesen. Und wir haben die Liebe, die Gott uns schenkt, kennengelernt und im Glauben angenommen. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart. Und Gott ist in ihm gegenwärtig. Das glaube ich. Ich habe die Liebe, die Gott mir geschenkt hat, kennengelernt. Und ich habe sie im Glauben angenommen. Und das ist die Basis für mein Leben. Das vertreibt die Angst, weil ich die Liebe kennengelernt habe. Das macht mich froh und macht mich zuversichtlich. Und das macht mich ruhig vor Gott. Auch das schreibt Johannes im Kapitel vorher, dass unser Herz vor Gott zur Ruhe kommt, weil es uns nicht mehr anklagt. Diese Liebe macht, dass unser Herz zur Ruhe kommt. Das Herz, was uns selbst immer wieder anklagt, wie schlecht wir sind, das lässt uns zur Ruhe kommen. Wir haben die Liebe, die Gott uns schenkt, kennengelernt. Das heißt, wir müssen die Liebe Gottes kennenlernen. Oder genauer, wir müssen Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist. Gott ist Liebe, heißt es hier. Gott wird in der Bibel ja mit vielen Eigenschaften beschrieben. Zum Beispiel Psalm 103, barmherzig, gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ja, Gott ist auch zornig. Auch das ist eine Eigenschaft von Gott. Gott kann auch zornig sein. Aber es steht nirgends in der Bibel, Gott ist Zorn. Es steht nur da, Gott ist Liebe, aber es steht nicht da, Gott ist Zorn. Gott kann zornig sein, es ist eine Regung, aber es ist nicht sein Wesen. Sein Wesen ist Liebe. Es heißt auch nicht, Gott ist lieb. Gott ist Liebe, ist ein gewaltiger Unterschied. Denn wenn es hieße, Gott ist lieb, dann wäre Zorn und Liebe auf so einer Ebene. Dann könnte Gott einmal lieb sein, einmal zornig. Und dann müssten wir uns fürchten, weil wir nie wissen, wie wir dran sind. Oder wie gerade Gott drauf ist. Ist er jetzt lieb oder ist er zornig? Aber Gott ist nicht einfach nur lieb, sondern er ist Liebe. Und das ist eine ganz andere Dimension. Gottes Wesen ist Liebe, das ist seine ureigenste Eigenschaft. Und in dieser Eigenschaft kann er zornig sein, aber das ist ein großer Unterschied. Gott ist Liebe und in dieser Eigenschaft kann er zornig sein. Und so kam es, dass sein berechtigter Zorn über die Sünde, über uns, nicht uns getroffen hat, sondern seinen Sohn. Aus Liebe hat er seinen Sohn für uns bestraft. Er hat nicht liebevoll die Augen zugedrückt. Das wäre so unser Verständnis von liebevoll. Naja, drücken wir mal alle beide Augen zu. Nein, Gott hasst die Sünde. Sünde macht Gott zornig. Aber weil er Liebe ist von seinem Wesen, hat er uns verschont und seinen Sohn an unserer Stelle bestraft. Johannes 4, Vers 9 heißt es, Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden. Die Liebe ist sichtbar geworden, dass es seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Und die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Das gilt zu erkennen. Gott ist Liebe und er hat diese Liebe gezeigt. Er hat nicht nur darüber geredet. Er hat sie in Jesus Christus gezeigt. Warum hat sich Jesus mit Sündern abgegeben? Warum hat sich Jesus mit schlechten Menschen abgegeben? Warum hat sie ihn förmlich hingezogen zu diesen schlechten Menschen? Weil er sie lieb hatte. Und warum hatte Jesus diese schlechten Menschen so lieb, was viele andere wiederum aufgeregt hat? Weil sein Vater im Himmel sie lieb hatte. Ich und der Vater sind eins, hat er gesagt. Er hat also diese Liebe Gottes gezeigt in seinem Umgang mit den Menschen seiner Zeit damals, mit den schlechten Sündern, mit den Prostituierten und Zöllnern und diesem ganzen Gesindel. Diese Liebe hat er gezeigt. Und er hat sich für diese Menschen opfern lassen. Aus Liebe zu uns schlechten Menschen hat er seinen Sohn für uns geopfert. Und damit ist die Schuld gesühnt. Schuld muss gesühnt werden. Das verlangt unser Rechtssystem. Und auch unser Rechtsempfinden sagt uns, wer schuldig wird, muss dafür bezahlen. Schuld muss gesühnt werden. Und wenn wir schon dieses Rechtsempfinden in uns haben, wie viel mehr denn Gott? Wir sind doch Gottes Ebenbild. Wenn wir schon dieses Rechtsempfinden haben, dass Schuld gesühnt werden muss, dann ist das ja von Gott her so. Und er sühnt die Schuld. Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden, schreibt Johannes. Nicht nur für unsere Sünden, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Das heißt, die Sünden aller Menschen sind gesühnt. Alle meine Sünden sind gesühnt. Alle eure Sünden sind gesühnt. Die Sünden der ganzen Welt, der Menschheit sind gesühnt. Das gilt auch für die Sünden, die ich noch tun werde. Heute und morgen und nächste Woche. Meine Sünden, meine Fehler, alles ist gesühnt. Die Sünden der ganzen Menschheit sind gesühnt. Das ist Fakt, das gilt. Aber das muss jetzt im Glauben angenommen werden. Und wenn du das kennengelernt hast, wenn du das verstanden hast, wenn Gott dir das offenbart hat, das muss uns Gott offenbaren, dann nimm das im Glauben an. Glauben, das heißt Vertrauen, nimm das im Vertrauen an. Vertraue also darauf, dass deine Schuld komplett gesühnt ist, alle deine Sünden. Ich vertraue darauf, dass alle meine Schuld gesühnt ist, alle Sünden, die ich begangen habe, die ich noch tun werde. Meine Fehler sind gesühnt und die Fehler, die ich noch machen werde, daher kann ich zuversichtlich auf diesen Tag des Gerichts entgegengehen. Ich habe keine Angst vor Gott, weil er mich nicht bestrafen wird. Nicht im Gericht und auch jetzt nicht in dieser Zeit. Wie kommt man zu dieser Zuversicht? Schau dir die Liebe an. Johannes schreibt, seht doch, welche Liebe der Vater uns gezeigt hat. Schaut sie euch an. Johannes 1. Johannes 3,1. Wenn du diese Liebe erkannt hast, dann nimm sie im Glauben an. Bekenne deine Schuld und sag, ja, ich bin Sünder. Ich habe es nicht verdient, aber danke, dass du meine Sünde gesühnt hast. Und dann nimm es im Glauben an, dieses Geschenk. Was müssen wir dann noch tun? In der Liebe leben. Wörtlich heißt es, in der Liebe bleiben, so schreibt es Johannes. Wie bleibt man in der Liebe Gottes? Wie bleibt man in der Liebe Gottes? Ich habe überlegt, wie kann ich die Liebe Gottes verlassen? Dann wird es vielleicht deutlicher, wie man drin bleibt. Wenn ich die Liebe Gottes verlasse, dann würde ich sagen, Gott, ich will nicht mehr von dir geliebt werden. Ich will nicht, dass du mich noch liebst. Ich will deine Liebe nicht. In seiner Liebe bleiben heißt dann, sich weiterhin von ihm lieben lassen. Weiterhin die Vergebung und die Sühnung anzunehmen. Das hat zunächst mal gar nichts mit Gefühlen zu tun. Die Gefühle stellen sich nachher ein, wenn man dankbar ist und sich darüber freut. Ich weiß, dass Gott mich angenommen hat, so wie ich bin, ohne Bedingungen. Ich weiß, dass ich durch das Blut seines Sohnes heilig, makellos, unstrafbar bin. So steht es in Kolosser 1. So hat Gott uns vor sich hingestellt. So sieht Gott uns. Es kommt nicht darauf an, wie wir uns sehen, sondern wie er uns sieht. Und da heißt es, wir sind heilig, wir sind makellos in seinen Augen, wir sind unstrafbar, wir werden nicht mehr bestraft. Und darin bleibe ich. Das ist in der Liebe bleiben. Jetzt kommen natürlich Bibelkenner und sagen, ja, Jesus hat aber in Johannes 15 was anderes gesagt. Bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. So wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe, bleibe in seiner Liebe. Also müssen wir doch Gebote halten? Nein, Jesus meint hier nicht die 10 Gebote. Und er meint auch nicht das Gesetz des Alten Testamentes. Wenn das die Bedingung wäre, um in der Liebe zu bleiben, dann wären wir wieder bei der Angst. Dann hätten wir wieder Angst vor Strafe, weil wir ja nicht wissen, habe ich jetzt genug gehalten oder reicht es nicht? Das kann nicht sein, das passt nicht. Wir haben ja gelesen, Furcht rechnet mit Strafe. Und wer in der Liebe bleibt, der muss keine Angst vor Strafe haben, weder jetzt noch im Gericht. Meine Gebote halten, da geht es um seine Anweisungen. Denn er sagt weiter, so wie ich die Gebote, sprich die Anweisungen meines Vaters gehalten habe. Es geht also um die Anweisungen für das Leben als Nachfolger Jesu. Und eine konkrete Anweisung nennt Jesus dann auch gleich und sagt, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Darum geht's. Wir müssen also nicht die 10 Gebote halten, um in der Liebe Gottes zu bleiben. Denn dann wären wir wieder im Alten Testament, dann hätten wir wieder diese Angst. Und wir müssen hier auf die Reihenfolge achten. Jesus gibt sich als Beispiel. Er sagt ja, ich bleibe in der Liebe des Vaters und halte die Gebote des Vaters. Genauso sollt ihr in meiner Liebe bleiben und meine Gebote halten. Warum hielt Jesus die Gebote seines Vaters? Damit er vom Vater geliebt wird? Das ist doch absurd. Jesus liebt den Vater von Ewigkeit her und der Vater liebt Jesus von Ewigkeit her. Das heißt, der musste nicht die Gebote halten, um vom Vater geliebt zu werden, sondern im Gegenteil, weil er vom Vater geliebt war und weil er den Vater liebt, hat er die Gebote, die Anweisungen des Vaters gehalten. Er musste sich also nicht die Liebe des Vaters verdienen. Und das ist das Modell für uns. Wir müssen nicht die Gebote halten, um uns die Liebe des Vaters in irgendeiner Weise zu verdienen. Ich möchte das mit einem Bild deutlich machen. Es ist hier schon sichtbar, eigentlich hätte es ein bisschen anders sein sollen, die Präsentation. Gottes Liebe ist wie die Sonne. Schaut euch diese Sonne mal an. Die Sonne scheint. Sie scheint und scheint. Jetzt frage ich dich, kannst du die Sonne zum Scheinen bringen? Kannst du irgendwas dafür tun, dass die Sonne scheint? Ja, den Teller leer essen, haben wir gelernt, ne? Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und du kannst durch dein Verhalten die Sonne nicht zum Scheinen bringen. Und genauso wenig kannst du durch dein Verhalten Gottes Liebe zum Scheinen bringen. Meinst du im Ernst, wenn du die Gebote hältst, scheint die Sonne, die Liebe Gottes stärker? Und wenn du die Gebote nicht so hältst, dann wird sie schwächer? Das wäre genauso, wie wenn wir meinen könnten, wir können durch unser Verhalten die Sonne zum Scheinen bringen. Wir können durch unser Verhalten die Liebe Gottes nicht beeinflussen. Gott sagt, die Sonne scheint über Gut und Böse, so steht es in der Bibel. Und das gilt auch für die Liebe. Sie ist wie die Sonne. Sie scheint für gute Menschen und für böse Menschen. Die Sünden aller Menschen sind gesühnt. Gott liebt alle Menschen, auch die ganz Bösen, die ganz, ganz Bösen. Er scheint genauso, seine Liebe scheint genauso für sie. Paulus und auch Johannes betonen es immer wieder. Gott hat uns zuerst geliebt. Das kommt jetzt noch, ja. Seine Liebe zu uns hängt nicht davon ab, wie gut oder wie schlecht wir sind oder ob wir ihn lieben. Wir haben keinen Einfluss auf diese Liebe. Aber wir können uns dieser Liebe aussetzen, so wie wir uns der Sonne aussetzen. Ich kann nur eins machen, ich kann mich verstecken vor der Sonne. Ich kann in die Dunkelheit kriechen, das kann ich machen. Aber ich kann mich dieser Sonne aussetzen. Und so ist es mit der Liebe Gottes. Und wenn wir uns von der Sonne anstrahlen lassen, dann wird uns das positiv verändern. Wir werden braun, wir bekommen eine positive Stimmung. Und das ist in der Liebe bleiben, dass wir in dieser Sonne bleiben, dass wir uns anstrahlen lassen von der Liebe Gottes. Und das wird uns verändern, weil die Sonne eine positive Wirkung auf uns hat. Und genauso wird uns die Liebe Gottes verändern. Und eine wesentliche Folge ist, sagt Johannes, wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir können einander nur lieben, weil wir von ihm die Liebe empfangen haben. Das ist eine Wirkung. Darum geht es dann in den folgenden Sätzen. Aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen. In diesem Abschnitt geht es darum, dass die Liebe Gottes in uns zu ihrem Ziel kommt. Das ist mein Wunsch, dass sie ihr Ziel erreicht, dass wir keine Angst mehr haben vor Gott, dass wir zuversichtlich und froh in der Gegenwart Gottes leben und in seiner Liebe leben. Und das wird uns verändern. Und wenn du sagst, da möchte ich hinkommen oder das ist mir verloren gegangen, da will ich wieder hin, dann darfst du am Ende dieses Gottesdienstes hier nach vorne kommen und das bei mir oder bei jemand anders, es werden Leute hier vorne stehen, dann nochmal richtig festmachen, dass du dir diese Liebe noch einmal zusprechen lässt und diese Liebe in dein Herz ausgegossen wird. Dazu lade ich euch nachher ein. Amen.